Also kannst doch an dich glauben, sozusagen. Ne? Und das ist etwas, was ich vielleicht ganz gut gemacht habe, irgendwie auch so bei diesen YouTube-Sachen irgendwie. Da haben mir auch Freunde das die ganze Zeit ausgeredet, dass es doch albern ist. Was soll das denn bringen und so weiter. Und ich habe es halt weitergemacht, weil ich irgendwie daran geglaubt habe, dass das was werden kann.
Legen wir mal los, würde ich einfach sagen. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute sitzt mir gegenüber der gute David Döbele.
Hallo.
Erster Gast und heute wieder da, beziehungsweise ich wieder in Frankfurt. Mega geil, freut mich. Wie geht's dir, David?
Ja, gut, soweit. Ich freue mich jetzt, dass das Jahr langsam, aber sicher zu Ende geht. Ein paar Tage ein bisschen entspannter werden über die Feiertage.
Ja.
Aber sonst geht's mir gut soweit.
Okay, und große Pläne nächstes Jahr für Pumpkin?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war ein sehr erfolgreiches Jahr 2021. Aber so soll 2022 natürlich weitergehen, dass wir das Momentum weiter nutzen, dass wir weiter wachsen, dass wir vor allem in die B2B-Richtung mehr Kooperationen schaffen, von denen unsere Teilnehmer profitieren können und dass noch mehr Leute irgendwie zu uns kommen, die diese Ziele, Strategieberatung, Investmentbanking haben.
Mhm. Rückblickend betrachtet, so vor fast einem Jahr war ich das letzte Mal hier. Wie war der Stand da? Ich meine, ich komme hier rein und sehe direkt, die Räume sind viel voller,
neue Mitarbeiter. Ja, auf jeden Fall sind viel mehr Leute da. Wahrscheinlich auch ab nächstem Sommer wieder dann ein größeres Büro wieder in der Innenstadt in Frankfurt. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ansonsten, die Flughöhe wird halt immer höher. Ne? Also ich sag mal, man hat irgendwie mehr Mitarbeiter, mehr Teilnehmer in den Coaching-Programmen, es hängen mehr von einem ab, dass alles läuft. Das sind so die größten Unterschiede. Am Ende des Tages machen wir immer noch das Gleiche, aber auch nochmal deutlich besser. Also ich meine, du kriegst ja selber ganz gut mit irgendwie, bauen die Coaching-Inhalte die ganze Zeit aus, kommen neue Coaches hinzu, teilweise auch neue Programme werden erstellt. Irgendwie dadurch, dass mehr Leute im Coaching dabei sind, funktioniert es natürlich noch viel besser, weil wir viel mehr Erfahrungsberichte haben. Wir können Systeme sozusagen mit viel mehr Leuten in Anführungszeichen durchführen. Und so ist viel schneller verbessern, als wenn du nur mit 50 Leuten oder so zusammenarbeitest, bekommst du natürlich viel, viel mehr mit. Du kennst den Markt viel besser oder die Märkte viel besser. Das sind so die größten Unterschiede. Ich glaube, vor einem Jahr hatten wir in Richtung B2B beispielsweise noch gar keine Kooperation. Jetzt haben wir da schon einige und das wächst auch exponentiell. Das sind so die größten Unterschiede, würde ich sagen.
Und rückblickend betrachtet so, deine persönliche Situation so im Gegensatz zu vor einem Jahr, hat sich da irgendwas getan, würdest du sagen? Hast du dich irgendwie persönlich weiterentwickelt? Ich meine, du bist jetzt ja auch in einer Position als Geschäftsführung so, da entwickelt man sich natürlich auch nochmal radikal weiter und lernt neue Dinge.
Gibt's ja, also man erkennt natürlich immer mehr, dass man halt für alles irgendwie Systeme braucht. Also was vor einem Jahr noch irgendwie funktioniert hat, indem man einfach ein bisschen zugerufen hat, und irgendwie versucht hat, das halbwegs so zu managen, funktioniert jetzt halt nicht mehr, weil es einfach too much ist, worum man sich kümmern muss. Das heißt, du brauchst glasklare Systeme, wo man natürlich auch immer Zeit braucht, die zu entwickeln und die zu implementieren, wo man dann aber immer mehr und mehr merkt, und da bin ich gerade in so einer Phase, wo ich immer mehr merke, dass es sich nie lohnt, kurzfristig sich Zeit zu sparen bei irgendwas, weil einige Sachen noch viel zu chaotisch ablaufen. Und da werde ich jetzt auch die freien Tage zwischen den Jahren, wo es bei uns allen ein bisschen ruhiger zugeht, viel zu nutzen, dann neue Systeme zu implementieren, die wir dann ab Januar wieder verstärkt einbauen können, weil super viele Sachen noch sehr ineffizient ablaufen, was viel besser gehen kann. Und je größer du wirst irgendwie, je mehr du machen möchtest, desto eher merkst du halt, warum manche Sachen einfach viel zu lange brauchen, viel zu ineffizient sind. Und du kommst dann so deinen neuen Sachen gar nicht mehr hinterher am Ende des Tages, wenn du das nicht hinbekommst.
Ja, ist halt Startup-Leben, ne?
Genau.
Alles Learning by Doing.
Sag mal, es gibt, natürlich gibt es auch da irgendwie irgendwer, der es schon mal geschafft hat oder so, aber es ist dann halt nochmal sehr, sehr seltener. Also quasi, es gibt immer weniger, von denen man sich dann irgendwie was abschauen kann oder so, immer weniger Bücher, also sag ich mal, auch so Bücher irgendwie, das war vielleicht vor einem Jahr oder so noch interessant, so ein bisschen für die Vision oder so. Aber heutzutage so für die konkreten Probleme findest du ja nichts mehr in irgendwelchen Büchern. Oder es sind dann tatsächlich die BWL-Bücher. Also irgendwie so, was du dann am Anfang eigentlich gar nicht gebraucht hast, kommt jetzt langsam aber sicher tatsächlich so zum Tragen irgendwie, wie du gewisse Organisationsstrukturen aufbauen solltest. Solche Geschichten. Das Aber da musst du natürlich dann auch wissen, okay, was macht jetzt gerade in meiner aktuellen Situation Sinn?
Hattest du Momente aus deiner Vergangenheit, vielleicht noch während des Studiums, die dir jetzt helfen bei dem ganzen, bei der ganzen Organisation zum Beispiel? Also ich meine, du warst bei UBS, Jonas war bei diversen großen Beratungen, hat er Praktika gemacht. Hilft euch das wirklich so sehr weiter, auch jetzt hier im Startup? Also
ja, also der Jonas übernimmt schon ein bisschen noch den aktiveren Teil der Geschäftsführung, weil ich halt super im ganzen Social-Media-Zeug eingespannt bin. Und dem hilft es auf jeden Fall, dass er da bei Berger, BCG etc. gearbeitet hat, da sehr analytisches Verständnis und auch von Prozessen etc. sehr gut gelernt hat. Das hilft auf jeden Fall extrem weiter. Also wenn wir beide quasi so, ich bin eher der etwas unstrukturiertere von uns zwei. Ich glaube, wenn wir beide so unstrukturiert, würden viele Sachen nicht ganz so smooth laufen in vielen anderen Bereichen. Ich muss jetzt halt noch die Social-Media-Abteilung nachziehen sozusagen, weil da bisher ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil das war immer meine Ausrede irgendwie. Das ist natürlich, jedes Video ist ein bisschen anders, aber dennoch muss man auch da irgendwie Systeme schaffen, dass das alles ein bisschen effizienter abläuft. Ansonsten so ganz konkrete Sachen bei mir jetzt eher nicht, muss ich sagen. Aber halt so ein bisschen gewisses Verständnis für gewisse Prozesse irgendwie, gewisse Arbeitsethik irgendwie, was man im Studium entwickelt hat. So das,
okay.
Also dass du halt, keine Ahnung, also wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, irgendwie wie andere Leute arbeiten, wie viele andere Leute arbeiten etc., würde man sich halt denken, ja okay, man ist halt komplett irre, wenn man am Wochenende was macht, wenn man irgendwie um 10 Uhr noch im Büro hockt oder so. Aber weil ich halt weiß, so durch das Studium etc., ne, hätte ich jetzt direkt nach dem Abi gegründet, wäre mir das vielleicht gar nicht so bewusst. Ne? Da hätte ich gedacht, ich bin so der aller krasseste Hustler oder sonst was. Aber mir ist halt auch gleichzeitig bewusst, okay, es gibt halt viele andere Leute, die auch so hart arbeiten und so viel arbeiten oder teilweise noch mehr arbeiten.
Ich meine, in diesem Podcast geht es ja auch so ein bisschen um, also das ist ja das Hauptthema hier, individuelle Persönlichkeiten, die halt ihren individuellen Weg gehen. Und ich meine, ihr im Coaching, ihr lehrt ja auch sehr ambitionierte Karrierewege, nach dem Abi schon so und jetzt mittlerweile auch mit dem Early Bird Programm ja schon währenddessen.
Ja.
Und konditioniert ja wirklich über relativ klassische, aber sehr selektive, schwere Wege, ne? über die Beratung, über Praktika und so weiter.
Ja.
Und du und Jonas, ihr hattet ja beide zu Beginn oder zur Mitte des Studiums auch das gleiche Ziel, das, was ihr jetzt coacht.
Ja.
Habt euch dann aber für die Gründung entschieden.
Ja.
Wie kam es dazu?
Wir sind da, wenn man so sagt, am Ende des Tages reingerutscht, kann man fast so sagen. Also es war jetzt irgendwie nie die Idee, da was zu gründen. Bei mir war es halt irgendwie so, ich hatte mit dem YouTube-Kanal angefangen, weil ich das halt einfach mal ausprobieren wollte, weil ich da quasi den Joe Trank damals kannte, der quasi da über YouTube ziemlich viel Reichweite hatte und ich so dachte, ja okay, bei dem läuft es so richtig gut, so irgendwie das mal ausprobieren beim Studium, ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren. Es schien mir dann halt irgendwie als irgendwie guter Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Leuten sozusagen, dass du es mal einfach probierst. Und das hat dann aber nicht so funktioniert irgendwie, wie ich es geplant hatte. Und dann habe ich das eigentlich...
Also generell oder nur zu Beginn?
Also dieses Bewerbungsthema so, da habe ich keine Community mit aufbauen können oder so. Und dann hatte ich irgendwann mal ein Video gemacht zum Thema BWL-Studium, was ich gerne davor gewusst hätte. Das ist immer noch mein heutzutage hauptgeklicktes das Video.
Ja.
Und das ist halt voll eingeschlagen. Und dann habe ich halt immer mehr herausgefunden, okay, dieses BWL-Studium-Thema, das ist irgendwas Interessantes. Zu den reinen Bewerbungsthemen sind mir halt irgendwann auch die Videoideen ausgegangen und die sind alle so versauert, so mit 200, 300 Klicks. Das hat irgendwie gar nichts gebracht. Und so ging das dann quasi immer mehr, dass ich so eine Community aufgebaut habe um dieses BWL-Studiumsding. Aber es war nie die Idee, da was zu gründen tatsächlich, sondern ich dachte natürlich schon, für irgendwas wird es vielleicht mal gut sein. Aber ich hatte jetzt nie die Idee, okay, da kann man dann so ein Startup draus bilden, was irgendwie Karriereberatung für BWL-Studenten anbietet. Und dann hatten wir quasi diese Workshop-Reihe gestartet am Ende vom Bachelor, wo wir dachten, okay, komm, da gibt es dann, weil damals hatte ich dann so 10.000 Abonnenten oder so auf YouTube, wo halt schon echt viel Nachfrage war nach sowas. Und dann haben wir diese Workshops gemacht, das kam sehr gut an. Und dann haben wir es jetzt quasi dann in Online-Format gepackt Anfang 2020. Und es kam halt immer besser an. Aber eigentlich war das auch grundsätzlich für so ein als Gap-Year-Projekt quasi gedacht. Und wir haben eigentlich gedacht, ja okay, sag ich mal, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich sehr gut läuft, können wir uns vorstellen, das mal vielleicht noch länger zu machen. Aber sonst haben wir das wenigstens mal ausprobiert, haben mal uns ausgetestet und starten dann halt einen Master. Also das war irgendwie damals die Idee. Es war jetzt nie so, dass wir gemerkt haben, ja, okay, wir haben jetzt keinen Bock auf diese Branchen, wir müssen jetzt was gründen, sondern es hat halt einfach sehr gut gepasst. Ne? Aber ich wäre zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Und ich denke mal halt ziemlich sicher, dass wir nicht auf die Idee gekommen wären, das zu machen, hätten wir jetzt noch nicht irgendwie 5.000 bis 10.000 Leute, die wir über Social Media erreicht hätten.
Okay.
Weil so das wären dann halt vielleicht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht irgendwie zu hohe Opportunitätskosten am Ende des Tages gewesen. Weil wären wir im Gap Year gewesen, hätten keine Praktika gemacht, sondern versucht, so Workshops zu starten, die man kennt, und es ist dann natürlich ein bisschen schwieriger.
Also ihr habt tatsächlich euch nicht hingesetzt und gesagt, wir gründen jetzt, sondern wir haben
Nee,
gesagt,
sind dann wirklich
wir.
so reingerutscht am Ende des Tages.
Wahnsinn, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr habt da vielleicht auch gebrainstormt und es gab so einen Karriere-Change. Also bei Moritz Neuhaus war das ja so, der wollte ja auch den traditionellen Weg gehen zum Beispiel und hat sich dann aber aktiv dagegen entschieden. So, ne? Und der hat dann gesagt, ich gründe jetzt mein eigenes Business und gehe den traditionellen Weg nicht.
Ja, nee, nee. Also das war bei uns jetzt nicht so. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil ich glaube, sonst würde es uns ein bisschen schwieriger machen, das auch so zu vertreten. Weil, weißt du, wenn du eigentlich insgeheim dich gegen diese Karrieren entschieden hast, weil du sagst, das ist scheiße, ich habe da keine Lust drauf, dann könnte ich ja nicht mit einem reinen Gewissen sozusagen meine
Das,
Kunden da reinbringen wollen. Na,
ja,
dann würde ich ja
eben.
irgendwas am Ende des Tages irgendwie verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Aber so ist es wirklich so, sage ich mal, bei uns schon ein reales Thema. Inzwischen immer weniger natürlich, dass man sich überlegt, ja, okay, wäre ich jetzt halt einfach irgendwo eingestiegen, dann könnte ich jetzt XYZ machen. Aber weil wir halt auch echt oft, sei es über unsere Coaches oder über unser sonstiges Netzwerk oder über Kumpels vom Studium noch, halt mitbekommen, was für ein teilweise sehr angenehmes und komfortables Leben dann viele von unseren Freunden führen, die jetzt irgendwie 3 Jahre sich im IB oder in der Strategieberatung wirklich alles gegeben haben und jetzt einen Exit beispielsweise gemacht haben, denkt man sich halt auch so, ja, okay, ne, also die können es halt, ist halt nochmal auch sehr, sehr cool, was die machen, ne, mit vielleicht ein bisschen weniger Stress oder so in gewissen Themen. Ich beschwere mich absolut nicht, bin sehr zufrieden quasi mit dem, was wir haben, aber auf anderen Wiesen ist das Gras quasi auch grün
Ja,
sozusagen.
kennt
Und ich
man.
stehe schon auf jeden Fall noch dahinter, dass ansonsten quasi das, was wir predigen, wir dann schon auch jeweils beides selber gemacht hätten.
Aber ist das für dich ein Ausschlusskriterium? Also glaubst du, dass Pumpkin ein Ausschlusskriterium dafür ist, dass du vielleicht nicht doch mal irgendwann noch mal im IB einsteigst?
Ja, safe.
Ja?
Also natürlich, es könnte schon sein, dass ich Mitte 30 Partner werde bei einer mittelständischen M&A-Boutique oder so,
Okay.
weil ich Tausende, Zehntausende andere Investmentbanker dann kennen, logischerweise über mein Netzwerk, was bis dahin ja komplett krass sein wird. Dann bin ich wahrscheinlich als Partner für jede kleinere Investmentbank ein relevanter Partner. Aber jetzt irgendwie in 2 Jahren bei einer IB einsteigen als Analyst, wäre, glaube ich, sehr komisch. Also vielleicht wird es irgendwie klappen. Aber ich glaube, dazu haben mich schon zu viele Leute in der Branche gesehen auf YouTube in irgendwelchen Anzeigen und was weiß ich, dass
Ja,
ich das
okay.
noch quasi normal machen könnte.
Okay, auch noch Richtung Venture Capital, also die, die das jetzt in der Bubble jetzt nicht drinstecken,
Ja.
das sind ja quasi Risikokapitalgeber für Startups. Ich meine, du arbeitest jetzt in einem Startup und das kennt man ja auch, dass Leute in ein Startup gründen, das groß machen und dann im etwas höheren Alter, so ab 30 oder so, dann doch auch eher auf die Investorenseite wechseln. Könntest du dir sowas auch vorstellen?
Definitiv, definitiv.
Ja.
Aber dazu müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr Geld verdienen.
Ja, gut, okay, ein bisschen wachsen.
Ja.
Ich habe mir hier noch eine Frage aufgeschrieben, die fand ich sehr interessant. Da hatte ich das Gespräch mit dem Co-Founder von Framen gehabt. Und der hat uns auf das Thema Imposter-Syndrom, also auf das Hochstapler-Syndrom angesprochen. Und da hat mich das mal interessiert, ob du oder ihr das generell, du und Jonas, ob ihr das hier und da auch mal verspürt, weil ihr seid noch beide sehr jung. Ihr führt beide ein Unternehmen, ihr habt Mitarbeiter unter euch, ihr habt viele, viele Kunden im Coaching. Gibt es Momente, wo du dich total überfordert fühlst und dir denkst so, was passiert dir gerade? Ich bin dem gar nicht gewachsen.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Immer weniger, also es wird immer weniger irgendwie. Du hattest natürlich irgendwie so bei dem ersten Workshop, wo du noch nie so einen Workshop gemacht hast, beispielsweise, hast du dir gedacht, ja, okay, können wir das jetzt wirklich machen? Und dann nach 10 Stunden, du gibst alles und die Leute sind komplett begeistert, sagen, war noch viel geiler, als ich mir das vorgestellt habe. Dann merkst du, okay, war doch gut. Und heutzutage ist halt irgendwie so gewisse Sachen. Weil wir halt seit 2, 3 Jahren jetzt die ganze Zeit genau das machen, sind wir halt so tief in der Bubble drin, dass halt teilweise auch in Live-Calls oder so beim Coaching mir jemand eine Frage stellt, ich in meinen Augen eine sehr offensichtliche Antwort gebe, die Person halt absolut, absolut nicht drauf gekommen ist und auch die anderen dann im Call sagen, ja, ey, das war echt gut und so weiter und die Person sagt, ey, hat mir mega geholfen oder denkt man manchmal so, ja, okay, irgendwie krass, dass es so hilfreich war, das hätte ich gar nicht gedacht, ne? Dann fühlt man sich in dem Moment irgendwie so ein bisschen schon noch irgendwie unsicher, aber je mehr man versteht, ja, okay, das hilft wirklich, es funktioniert wirklich, desto weniger hat man das am Ende des Tages. Gleiches auch bei der Firma, also da eigentlich nicht so wirklich, muss ich sagen. Also, dass man sich unsicher fühlt, ja schon. Aber wir kriegen es dann, glaube ich, schon immer hin, uns dann vielleicht kurz darüber auszutauschen und dann die bestmögliche Lösung zu finden. Und wenn es halt mal nicht die bestmögliche Lösung ist, so, dann ist es so zum Beispiel den Mitarbeitern dann am Ende des Tages auch bewusst, dass man halt auch noch irgendwie jung ist und vielleicht auch nicht immer alles perfekt hinbekommt.
Wisst ihr, euer Altersschnitt von eurem Office hier?
Kennst du das im Kopf? Ich schätze mal 24.
Okay, sehr jung halt.
Ja, 23, 24 nehme ich an. Ich habe es aber nicht im Kopf. Ne? Es sind zwei, drei, die sind irgendwie 27, 28, eines, glaube ich, Anfang 30. Und die anderen sind dann, also 20 ist der Jüngste. Also schon eher jünger auf jeden Fall.
Ja, aber das zum Beispiel finde ich halt auch krass, wenn man dann als Jüngerer jemand Älteres einstellt. Ich weiß, es ist im Endeffekt ist auch nur eine Zahl, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, das wäre vielleicht bei mir so ein Moment,
wo ja, auch unser erster Mitarbeiter, der heute nicht mehr bei uns arbeitet, der war auch schon Anfang 30.
Der Jan, ne?
Mhm. Aber das war jetzt auch nicht... Also natürlich, ne, war irgendwie, der hat ein bisschen vielleicht andere Lebenserfahrung, andere Freundeskreise oder so, hört vielleicht andere Musik oder so, aber so, das ist jetzt nichts, was dann irgendwie nicht funktioniert oder was irgendwie awkward wäre. Also vielleicht jetzt irgendwie, wir hatten tatsächlich auch mal fürs Backoffice jemanden, eine ja, ich sag mal, ältere junge Dame interviewt, die halt schon, glaube ich, Mitte 50 war oder so.
Oh, wow.
Okay. So, da hat dann der Fit im Personal Fit dann einfach nicht mehr so hingehauen einfach.
Mhm.
Ja, also das, glaube ich, wäre ich jetzt auch ein bisschen unpassend. Die hatte dann natürlich auch ein bisschen andere Vorstellungen irgendwie, was so die Unternehmenskultur etc. angeht oder alles mit noch mehr Regeln etc. Das hat dann nicht so gepasst. Aber grundsätzlich, wenn es, glaube ich, kein zu großer Gap ist oder so, kriegt man das schon ganz gut hin.
Okay. Ihr im Coaching plädiert ja auch immer, dass so, wenn man sich hohe Ziele setzt, zum Beispiel, also jetzt hier beruflich, kann man ja in sämtlichen Lebenssituationen kann man ja implementieren, dass man das betrachten sollte wie ein Marathon, anstatt wie ein Sprint. Was genau verbirgt sich hinter diesem Spruch quasi für dich, was dazu gehört?
Ja, das ist halt so, also ich meine, also in diesem Bereich oder auch in vielen anderen Bereichen geht es ja wirklich darum, dass du 20, 30, 40 Jahre konsistent bist.
Mhm.
Weil, sag ich mal, selbst wenn du irgendwie, also in absoluten Ausnahmefällen, wo du halt vielleicht innerhalb von 4 Jahren ein Unicorn hochziehst oder so, dann irgendwie den Exit schaffst, wobei das bei den meisten VC-gefundeten Startups dann auch nicht immer so super easy ist, da einen Exit zu machen. In allen Fällen außer diesen bringt dir das halt jetzt auch noch nicht so viel, wenn du irgendwie nur 3, 4 Jahre Gas gibst.
Mhm.
So. Und weil interessant, sag ich mal, vom finanziellen Aspekt beispielsweise, wird es dann halt in den 30ern. Ja, du musst jetzt halt so ein bisschen das Fundament dafür schaffen, dass du irgendwie in den 30ern echt coole Arbeitserfahrungen sammeln kannst, an coolen Projekten mitarbeiten kannst. Das ist dann eigentlich so das, wo du so in deiner Prime-Time dann so irgendwie bist, meiner Meinung nach. Oder wenn du dann halt noch mehr, wenn dir Karriere dann langfristig wichtig ist, natürlich die krassesten Manager sind irgendwie 50, 55 oder so. Das geht dann natürlich immer so weiter. Das heißt, alleine deshalb ist irgendwie ein Marathon und kein Sprint. Und was halt fatal ist, wenn du halt zu sehr sprintest und dann halt keine Lust mehr hast, weiterzulaufen. Ne? Und dann halt denkst, du musst die ganze Zeit sprinten, um diesen Erfolg zu erzielen. Und ich meine, wenn du jetzt vorhast, einen Marathon zu laufen, ne? Wenn man es jetzt wirklich auf dieses Laufbeispiel überträgt, so, und du bist einmal 400 Meter gesprintet und bist komplett am Ende danach und du gehst mit dem Mindset rein, ja, okay, ich muss jetzt noch, wenn ich einmal sagen möchte, ich habe einen Marathon geschafft, dann muss ich quasi all diese Kilometer in dieser Geschwindigkeit laufen, wie ich hier gesprintet bin. So, das kriege ich dann niemals hin. Wie soll ich das machen? Ich kann jetzt schon nicht mehr, mir tut alles weh, ist voll blöd. So, und wenn du aber halt weißt, okay, es reicht halt auch, wenn ich es ein bisschen langsamer mache, aber dafür halt es durchziehen kann, dann ist es halt viel wertvoller, weil dann, selbst wenn du dann nur 30 Kilometer weit kommst oder 20 oder so, bist du dennoch viel weiter als der 400 Meter gesprintet ist und dann aufgehört hat und irgendwie segeln gegangen ist, sozusagen. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Natürlich solltest du auch gucken, dass du beim Marathon so schnell wie möglich vorankommst, wenn es dir wichtig ist, irgendwie schnell an dein Ziel zu kommen oder überhaupt ans Ziel zu kommen. Und da ist dann halt aber auch, dann ist irgendwie wichtiger, dass du die richtigen Techniken etc. benutzt. Dazu haben wir lustigerweise tatsächlich vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen zu genau dieser Thematik. Geil. Die kommt, meine ich, zu Weihnachten, das ist unsere Weihnachtsfolge.
Also
wahrscheinlich ist die schon online, wenn diese Podcast-Folge von Luke online kommt. Da habe ich nämlich dann auch so eingeleitet, ja, genießt die Weihnachtsfeiertage, ist ein Marathon, kein Sprint. Ja, ne? Und da haben wir genau über diese Thematik dann, eigentlich wollten wir nur 2 Minuten Weihnachtsgrüße machen, dann haben wir 5 Minuten darüber rumdebattiert. Genau, das verbirgt sich so ein bisschen dahinter.
Ja, ich meine, in so einem Marathon, da gehören ja auch so Durststrecken dazu, wo man sich auch mal quält und so.
Ja.
Und hast du da für dich eine Methode, oder du hast bestimmt auch mal Durststrecken erlebt, hast du da eine Methode für dich entwickeln können, wie du das irgendwie überstehen kannst, wie du dann, weil wenn man mal ehrlich ist, auf so einem Tiefpunkt von so einer Durststrecke hat man ja schon manchmal das Gefühl, es gibt so keinen Weg mehr hoch.
Mhm.
Gibt es da irgendwie eine Methode oder gibt es irgendwelche Mechanismen, die du verwendest, um dich dann wieder rauszuholen oder am Ball zu bleiben?
Also wirklich Durststrecken, muss ich sagen, habe ich jetzt eigentlich gar nicht mal so.
Mhm.
Also ich finde, so Erfolg hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Und dass du halt jetzt nicht sagst, okay, jetzt habe ich gerade ein Ergebnis bekommen, jetzt bin ich motiviert und dann ist das Ergebnis nicht mehr da und dann macht man es nicht mehr. Sondern du musst halt so gewisse Sachen herausarbeiten, die halt einfach funktionieren. Und die Ergebnisse, du musst dir halt sicher sein, dass davon, wenn du es lang genug machst, Ergebnisse kommen. Und ob dann halt mal 5 Tage lang davon Ergebnisse kommen oder nicht, kann dann halt auch von externen Faktoren abhängen. Also zum Beispiel, natürlich hinterfragt man dann irgendwann so ein bisschen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit 2 Wochen YouTube-Videos machen würde und es würde sich niemand irgendwie fürs Coaching bewerben oder sonst was, dann hinterfrage ich natürlich, okay, habe ich irgendwie die YouTube-Videos völlig anders gemacht oder sonst was? Natürlich hinterfrage ich dann, aber dann werde ich halt nicht komplett depressiv oder so, sondern A, suche nach Lösungen.
Mhm.
Und weiß aber auch gleichzeitig, B, ich muss halt schon noch weitermachen mit dem, was ich davor gemacht habe und liegt da nicht den ganzen Tag im Bett rum oder so, weil ich halt weiß, okay, das hat in der Vergangenheit dazu geführt, vielleicht liegt es an irgendwas anderem, aber wenn ich nichts anderes mache, dann werde ich wahrscheinlich auch keine krass anderen Ergebnisse erzielen. So. Also das ist so ein bisschen, und in anderen Bereichen Durchstrecken habe ich jetzt eigentlich gar nicht mal so, also irgendwie jetzt entwickelt sich schon immer irgendwie weiter bei mir.
Mhm. Was würdest du jemandem raten, zu tun, was du bisher gut gemacht hast? Also eine Sache, wo du sagst, okay, rückblickend bis jetzt, wie alt bist du, 25?
24.
24. Wow. Ich bin jetzt 24 und ich würde behaupten, genau diese eine Sache habe ich gut hingekriegt bis jetzt. Gibt es da was? Und wenn ja, was wäre das, was du jemandem raten könntest, genau so zu tun?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Mhm. Das ist eine schwer, sehr schwierige Frage. Wenn es irgendwie eine Sache gäbe, ja, ist es so ein bisschen, ja, an sich zu glauben. Also sehr, sehr plakativ jetzt irgendwie. Aber das ist wirklich so ein bisschen das Ding. Ne? Also bei mir zum Beispiel habe ich mir im Abitur halt immer, oder in der Schule habe ich mir immer gedacht, irgendwie theoretisch, du bist echt eigentlich ein schlaues Kerlchen. Wenn du wolltest, könntest du auch noch deutlich bessere Noten schreiben. Aber du machst es nicht, ne? Weil warum schon? Ne? Was bringt dir das irgendwie so? Ne? Aber ich habe irgendwie so gedacht. Ne? Und dann im ersten Semester habe ich mir halt gesagt, okay, jetzt beweist dir halt mal wirklich. Mhm. Weil du kannst nicht immer nur denken, dass du so ein schlaues Kerlchen bist, ohne es dir zu beweisen.
Mhm.
Ne? Und dann, vielleicht kennt man die Geschichte auch schon, aber ich meine, ich höre auch Leute, die nicht jedes Video von mir anschauen, von dem kann ich dir gerne erzählen. Da war es so, ich habe 3 Klausuren geschrieben im ersten Semester, die liefen auch echt alle sehr gut, meiner Meinung nach, war ich echt stolz auf mich und dann kam irgendwann das Ergebnis, ich logge mich ein, Mathe, erste Klausur, die online kam vom Ergebnis und ich starte eine 2-3. Und ich war echt überzeugt davon, dass es eine geile, geile Note wird, 1-0, 1-3. Und dann war ich halt völlig enttäuscht von mir, ne? Weil ich halt dann halt zum ersten Mal erkannt habe, okay, ich bin halt doch nicht so krass. Ne? Also es ist halt wirklich dann so diesen Glauben an mich selbst einmal komplett zerstört, weil ich halt bis dahin wirklich überzeugt war, okay, wenn ich mal mich in etwas reinknie, dann kriege ich das auch hin. So, und da war ich so, also war ich wirklich, sag ich mal, sehr desillusioniert von mir selber. Und dann bin ich in die Klausur Einsicht gegangen, da war ich im Praktikum, habe mir extra einen Urlaubstag dafür genommen. Und siehe da, die haben einfach die Punkte in meiner Klausur, die haben quasi, es war irgendwie über 8 Seiten die Klausur, die haben immer die Punkte unten auf die Seite geschrieben, die Korrekturen, wie viel Punkte ich insgesamt auf dieser Seite hatte. Und da überall, also du konntest irgendwie auf der Seite 9 Punkte erreichen, hatte ich 9 Punkte, auf der nächsten konntest du 15 erreichen, hatte 15 Punkte, stand unten. Und ich habe nirgends Fehler gefunden. So. Und dann, aber ganz vorne auf dem Deckblatt stand halt irgendwie 97 von 120 Punkten, also 2,3. Mhm. Ah, dann, wo fehlen mir denn hier die Punkte? Habe ich irgendein Blatt überlesen? Nee, ich habe doch alles gemacht. Und dann habe ich quasi diese Punkte, die unten auf der Seite immer standen, mal zusammengerechnet, waren 117 von 120 anstatt 97. Mhm. Die haben einfach irgendwie 20 Punkte beim Zusammenrechnen verlesen. Und dann habe ich das angemerkt, die haben gesagt, ja okay, da haben sie tatsächlich recht, hatte ich eine 1-0 anstatt einer 2-3. Na, dann habe ich so gemerkt, aha, also kannst doch an dich glauben sozusagen. Ja. Na, und das ist etwas, was ich vielleicht ganz gut gemacht habe, irgendwie auch so bei diesen YouTube-Sachen, irgendwie, da haben mir auch Freunde das die ganze Zeit ausgeredet, dass es doch albern ist, was soll das denn bringen und so weiter. Und ich habe es halt weitergemacht, weil ich irgendwie daran geglaubt habe, dass das was werden kann.
Und siehe, ja. Hat ja geklappt.
Ja, ansatzweise auf jeden Fall.
Ja, doch schon, finde ich. Was ist dein größtes intrinsisches Ziel und was ist dein größtes extrinsisches Ziel?
Was ist, wie würdest du die Unterschiede zwischen intrinsisch und extrinsisch?
Das eine kann etwas Objektives sein, sowas, ich meine, Leute wünschen sich ein Sportauto, ohne eine wirkliche intrinsische Motivation, einfach nur, weil sie das Auto schön finden. So. Und intrinsisch kann ja auch sowas sein wie ein, sagen wir mal, finanziell frei sein, sich frei fühlen oder ja,
irgendwas in die Richtung. Also ich sag mal, intrinsisch wäre dann vermutlich schon so der Aspekt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die Hauptmotivation von mir ist. Also die absolute Hauptmotivation ist, glaube ich, eher irgendwie etwas zu haben, irgendwie, oder doch am Ende des Tages halt das machen zu können, was einem irgendwie Freude bereitet, wo man sehr viel Mehrwert schafft und sich dabei um Geld keine krassen Gedanken machen zu müssen. Mhm. Ja, sage ich mal, das ist vielleicht so intrinsisch, ob ich jetzt unbedingt dann 10 Millionen auf meinem Bankkonto haben muss oder ob ich mir einfach sicher sein kann, okay, solange ich jetzt nicht, oder egal was passiert, ich kann das weitermachen oder ich kann was Alternatives machen und ich muss mir um keine Gedanken um Geld machen. Und ich werde immer einen Job quasi finden oder irgendwas, was mir Spaß macht, wo ich Mehrwert liefern kann, dann würde mir das eigentlich schon reichen. Natürlich wäre es cooler, dann noch 10 Millionen auf dem Konto zu haben. Aber das muss jetzt nicht sein. Und extrinsisch habe ich jetzt eigentlich gar nicht sowas, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Ferrari oder so, den ich mir jeden Tag quasi vor die Augen hole oder so. Okay. Und wo ich dann sage, ja, wenn man den Ferrari fährt irgendwie, dann hat man es geschafft. Also sag ich mal, vom finanziellen Aspekt her bin ich jetzt auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich sagen kann, Geld macht nicht glücklich irgendwie. Das ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, ich habe schon zig Häuser und irgendwie ist doch nicht so geil, wie alle immer sagen. Aber so irgendwie, wenn man irgendwie gewisse Milestones erreicht, irgendwie Mitarbeiter einstellt oder sonst was oder ein Umsatzziel erreicht mit dem Unternehmen oder sonst was, so dann merkt man halt so, ja okay, so big ist jetzt der Unterschied dann auch nicht am Ende des Tages. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ein extrinsisches Ding, wo ich dann halt sagen würde, okay, dann ist Schluss sozusagen, weißt du? Also es ist halt eher so dieser ongoing Process irgendwie, der mich antreibt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich 10 Millionen auf meinem Konto habe, irgendwie dann höre ich auf mit allem, was ich mache und bis dahin acker ich einfach wie verrückt. Sondern ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, dass man da irgendwie so ein bisschen diesen Weg auch ganz cool findet.
Schön. Wenn man dich jetzt ansprechen will, in der ersten Folge haben wir es auch schon erwähnt, aber wie kann man dich erreichen, wo kann man dich erreichen?
Auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, außer Twitter, das mache ich nicht, aber so LinkedIn, Instagram, YouTube oder sogar TikTok inzwischen kann man einfach TikTok. Meinen Namen eingeben. Okay. Und vor allem auf Instagram oder LinkedIn antworte ich eigentlich auch immer ziemlich schnell, wenn man mir dann eine DM schreibt.
Sehr stark. Dann hat mich sehr gefreut. Ich danke dir für die Zeit, Einladung. Genommen hast.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Stark.
Ja, ist gut.
Ja, ist gut.